Hallo und herzlich willkommen zu Tauch Talk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute, Wolfgang von Orca Dive Clubs bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja schon mal jemanden von den Orca Dive Clubs hier im Podcast und heute haben wir auch einen der Geschäftsführer hier. Er taucht seit 1987, war damals selbst Basenleiter auf verschiedenen Basen und er lebt und arbeitet jetzt in Ägypten. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
Hallo Caro.
Freue mich, dass du heute bei uns hier im Tauchtalk bist.
Ja, ich freue mich auch, mal die Gelegenheit zu haben, auch mal live über bestimmte Aspekte vom Tauchen zu sprechen. Und ja, dafür bin ich heute dankbar.
Sehr schön. Ja, und wir haben ein ganz wichtiges Thema für euch mitgebracht. Und zwar sprechen wir heute nämlich über Tauchsicherheit. Das ist ja wirklich so ein Thema, was man nicht außer Acht lassen sollte, was ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube aber, dass viele, das vielleicht, die auch gerade ziemlich lange schon tauchen, das vielleicht auch einfach nicht mehr so arg auf dem Schirm haben. Deswegen haben wir unseren Experten heute hier, den Wolfgang, und wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über die Tauchsicherheit. Wolfgang, erzähl mal, was findest du denn ist einer der wichtigsten Aspekte dabei?
Naja, in erster Linie, das Tauchen soll ja Spaß machen. Und Spaß kann nur etwas machen, das ich auch beherrsche und wozu ich auch in der Lage bin, das zu machen. Und viele unterschätzen auch so ein bisschen so die körperliche Komponente. Das heißt ja Tauchsport. Sportlich ist eigentlich der Weg hin zum Wasser und wieder zurück vom Wasser. Und je nach Örtlichkeit kann das natürlich sehr belastend sein. Ich habe die Flasche hinten auf dem Rücken, ich habe Blei um mich herum. Ich habe vielleicht dickes Neopren, was mir an den Hals vielleicht oder sogar einschnürt mit der Kopfhaube. Ich habe vielleicht einen Trockentauchanzug, wo die Manschette mich einengt. Und dann muss ich vielleicht noch ein paar Meter laufen. Oder hier bei uns in Ägypten, die Sonne scheint, es hat 40 Grad im Sommer. Knallroter Kopf. Ich bin vorne am Hausriff oder auf dem Boot, springe ins Wasser. Das Wasser ist ein bisschen kühler und schon passiert es. Also das heißt, man muss eine gewisse körperliche Fitness auch mitbringen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du sagst es ja auch gerade so schön. Du hast vielleicht Bleigurte an und so weiter. Die Sonne prallt. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch der eine oder andere mal umkippt, oder?
Das ist leider Gottes schon passiert, richtig, ja. Und ich meine, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auf seine Gesundheit zu achten, aber auch dann regelmäßig zum Arzt zu gehen. Es gibt ja die Forderung, bis 39 Jahre alt, dass man, also 3 Jahre hat man ein gültiges tauchsportärztliches Zeugnis. Ab 40 nur noch ein Jahr gültig. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, geht jedes Jahr zum Arzt, lasst euch untersuchen. Ich meine, ich mache das im privaten Bereich oder viele machen das ja mittlerweile, die Vorsorgeuntersuchung, die jährliche. Wenn ich die überstehe, keine Probleme habe, dann habe ich auch das tauchsportärztliche Zeugnis. Und dafür fühle ich mich auch sicherer.
Was meinst du, was kann man noch machen, um sich wirklich sicher zu fühlen vor so Tauchgängen?
Üben. Ganz einfach üben. Ich meine, es ist so Tauchschüler am Anfang, der eine oder andere hat Probleme, die Maske auszublasen. Das passiert, das ist normal eigentlich. Das kann man aber üben, aber leider Gottes stellt man immer wieder mal fest, bei erfahrenen Tauchern, die auch schon mehrere hundert Tauchgänge haben, bevor die ins Wasser springen, wird die Maske festgezogen, dass sie wirklich dann sich voll ans Gesicht saugt. Es ist gar nicht notwendig. Aber die haben immer noch Angst, dass vielleicht Wasser reinkommen könnte. Und da muss ich einfach das beherrschen. Das heißt, ich muss jederzeit in der Lage sein, auch das Wasser aus der Maske rauszubringen, die Maske auszublasen. Und ich darf keine Angst davor haben, den Regler mal aus dem Mund fallen zu lassen und dann wieder zurückzunehmen. Das heißt, ich brauche eine Sicherheit, dass ich mich unter Wasser bewegen kann, wie hier an der Erdoberfläche.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, das wirklich zu üben und da dann auch keine Angst davor zu haben. Und ich glaube, vielleicht auch für die Leute, die schon lange nicht mehr getaucht haben, da gibt es ja auch Auffrischungskurse oder, ne, dass man da wirklich dann, bevor man jetzt wirklich ins Meer reingeht und gleich weiß, was ich, wie viel Meter taucht, dass man vielleicht einfach dann auch nochmal vielleicht so einen Kurs macht, oder was meinst du?
Ja, es gibt ja die Möglichkeit, so einen Refresher zu machen. Das heißt, es wird nochmal die Theorie kurz aufgefrischt. Man geht im Pool. Da weigern sich schon viele. Ich habe ja über 100 Tauchgänge. Warum soll ich jetzt im Pool gehen? Aber ich meine, das dient einfach zur eigenen Sicherheit, dass man einfach mal wieder so Mechanismen trainiert oder übt und dann einfach halt im Wasser, im Meer die Sicherheit hat.
Ja, total.
Kannst nur empfehlen.
Total, gehe ich komplett mit. Was meinst du, ist noch wichtig, wirklich Thema Sicherheit im Tauchen.
Ja, Flüssigkeit, das heißt Dehydration vermeiden. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, von jedem, auch selber, dass man nicht zu wenig trinkt auch. Also mit Trinken meine ich jetzt kein Alkohol, sondern meine ich jetzt wirklich nur Wasser. Das ist auch so ein Thema, Alkohol und Rauchen verbietet sich. Und ich meine, das Degobier ist ein allgemeiner Begriff, aber bitte nach dem Tauchen und nicht zwischen den Tauchgängen oder vielleicht sogar vor dem Tauchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man darauf achten sollte. Und wie gesagt, Dehydration und die körperliche Fitness. Und natürlich, dass ich auch die Ausrüstung, die ich mit mir herumschleppe oder bediene, dass ich die auch bedienen kann, dass ich weiß, wie es funktioniert.
Ja, und ich denke auch, wenn du den ganzen Tag vielleicht auch nichts gegessen hast und wie du gerade gesagt hast, nichts getrunken hast und dann irgendwie bei 40 Grad auf dem Weg zum Tauchplatz bist, klar, dann ist logisch, dass du dich nicht gut fühlst und dass dann eben auch irgendwas passieren kann und das wollen wir ja natürlich auch nicht.
Richtig. Du hast mal ganz schnell einen Kreislaufschwäche oder einen Kreislaufzusammenbruch. Und im Wasser ist es nicht unbedingt wirklich gut oder zu empfehlen.
Nee, auf gar
Ne?
keinen Fall. Gut, was kann ich denn noch machen, um mich vorzubereiten? Vielleicht ist das Equipment ja auch ganz wichtig.
Das Equipment ist sehr wichtig. Man sollte auch alles dabei haben, was notwendig ist. Ich meine, viele haben eine Ausrüstung, da hängt jede Menge irgendwo am Jacket rum. Und die Frage ist, brauche ich das wirklich? Und die zweite Frage ist, kann ich damit überhaupt umgehen? Zum Beispiel die Oberflächenbojen. Also diese SPM, die Surface-Markierung. Wer hat die schon mal gesetzt? Ich meine, viele haben die Boje dabei. Auch bei uns, wir haben es eigentlich als Pflicht, dass man eine Boje mitnimmt. Aber wer hat die schon mal gesetzt? Also wenn man da mal zuschaut, wie die meisten die Boje setzen, dann verdreht man nur die Augen. Also man muss es wirklich üben, man muss es können. Und das, nochmal, kommen wir wieder zum Punkt, üben, üben, üben.
Ich meine, du hast ja jetzt auch schon wirklich jahrelange Erfahrung. Wir haben ja vorher schon gelernt, du tauchst seit 1987. Meinst du denn, dass viele Taucher vielleicht auch Equipment rumschleppen, das sie wirklich gar nicht bedienen können oder auch wirklich gar nicht nutzen?
Naja, das mit der Boje ist wirklich ein treffendes Beispiel. Und dann haben viele die Boje dabei, aber dann so ein Reel, ne, wo so eine Leine dran ist mit 50, 60 Meter. Das braucht eigentlich nur der Tech-Taucher. Der normale Taucher, der Hobby-Taucher, der Urlaubstaucher, der braucht es nicht. Der braucht eigentlich nur eine 6 oder 8 Meter Leine, das war's dann. Aber damit muss ich halt umgehen können. Also ich kann mir schon ein bisschen was sparen. Dann, wo man nicht sparen kann, das ist mit Sicherheit die Sicherheit, wie das Tauchjacket. Das muss funktionieren, aber ich muss ja wissen, wo geht die Luft rein, wo geht die Luft raus, wie handhabe ich das? Bleitaschen, wie sind die fixiert? Kann man die fixieren oder verliere ich sie unter Umständen? Dann für die Oberfläche eine Signalpfeife, dass man sich bemerkbar machen kann, wenn man irgendwo mal abgetrieben ist. Aber auch so blöd wie das klingt, ein Spiegel. Weil mit dem Spiegel, den halte ich gegen die Sonne. Das heißt, reflektiert er dann den Sonnenstrahlen und damit kann ich auf mich aufmerksam machen. Aber
Spannend, ja.
es gibt wahrscheinlich niemanden, der einen Spiegel dabei hat. Ich persönlich muss gestehen, habe auch nie einen dabei, aber es würde Sinn machen. Ne?
Ja,
Und
spannend. Das
dann.
sind natürlich so Sachen, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht darüber nachdenkt, ne?
Das ist richtig, ja. Und vor allen Dingen bei Safaris, also wenn ich mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin im offenen Meer, es gibt dieses ENOS-System, das heißt, es ist so ein GPS-Ortungssystem. Wenn ich wirklich verloren gehen sollte, ich werde abgetrieben, dass man mich orten kann und dementsprechend dann auch findet. Ne? Und das ist also ganz wichtig. Und da haben wir zum Beispiel auch bei uns auf Alia Sol, das ist ja unser Kreuzfahrtschiff, haben wir auch dieses ENOS-System. Und jeder Taucher muss das auch entsprechend mitnehmen.
Dieses ENOS-System, ich glaube, das gibt ein GPS-Signal und das leuchtet auch noch gleichzeitig, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Richtig, ja. Richtig, ja. Also
Ja.
wirklich lebensnotwendig, wenn man, also man soll es auf jeden Fall mitführen. Sicherheit ist Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall.
Was man vielleicht noch mitnehmen sollte, ist ein Cutter. Es muss also nicht so ein riesen Tauchermesser sein, wie so manche Taucher haben, aber einfach ein Cutter, wenn man sich mal in einer Leine verfängt, in einer Angelschnur, dass man sich da entsprechend befreien kann. Also auch ein sehr wichtiges Instrument eigentlich.
Ja, klar, macht Sinn. Man kann sich ja auch irgendwie irgendwo verfangen, was weiß ich, Fischernetz, irgendwie sowas, und dann verhakt man sich und kommt nicht raus. Was macht man dann, ne? Ich glaube, das sind so Dinge, so Situationen, auf die man einfach vorbereitet sein muss. Und da, ja, better be safe than sorry.
Ist richtig, ja. Und dann natürlich auch, dass jeder einen Tauchcomputer hat. Manchmal gibt es hier Buddy-Teams, da sagt der eine, naja, mein Buddy hat doch einen Tauchcomputer. Nein, du brauchst auch einen.
Ja, unbedingt.
Ich meine, da speichert sich mein persönliches Tauchprofil. Das nützt mir nichts, wenn der Buddy dann ständig irgendwo anders ist. Und also ein Tauchcomputer auch notwendig. Und je nachdem, wo man taucht oder was man macht, vielleicht auch eine Backup-Maske. Das heißt, wenn wirklich die Maske kaputt gehen sollte oder sonst irgendwie, dass man da wirklich noch eine Ersatzmaske dabei hat.
Ja, total. Was würdest du sagen, sind deine Top 3 wichtigsten, ich sag mal, Tauchequipment-Teile, die man immer dabei haben muss?
Naja, auf jeden Fall das Jacket, der
Ja?
Atem. Und ganz klar, also für mich auch der Tauchcomputer. Ich
Mhm.
meine, Flossen und Maske, klar, logischerweise auch.
Klar, aber
Aber
das gehört zur Grundausstattung, aber ja.
vernünftiges, leicht bedienbares Jacket in der richtigen Größe, sodass ich auch wirklich den Auftrieb habe, den ich anhand meines Körpergewichtes oder meiner Größe brauche. Atemregler, der mir gute Luft gibt. Ich meine, das machen mittlerweile alle, aber es hängt davon ab, in welchem Gewässer ich tauche. Wenn ich zum Beispiel im kalten Gewässer tauche, brauche ich einen anderen Atemregler, wie jetzt hier im Roten Meer bei 22 oder 30 Grad. Oktopus muss dabei sein, klar. Finimeter, sodass man sehen kann, wie viel Luft habe ich noch in der Flasche drin. Also eigentlich so Selbstverständlichkeiten, aber leider Gottes nicht immer so selbstverständlich, wie man das voraussetzen sollte. Ne?
Ich meine, du hast ja natürlich da auch ganz andere Einblicke, ne? Du bist ja tagtäglich auf Tauchbasen unterwegs und tauchst, und du siehst ja natürlich auch Menschen. Für mir war das gar nicht so klar. Ich dachte immer, das ist so normal, dass jeder irgendwie alles immer mit dabei hat. Aber wenn du sagst, das ist gar nicht so die Norm.
Nein, wirklich nicht immer. Also ich meine, das ist, in der Regel haben schon die meisten wirklich alles dabei, was man so benötigt. Meistens vielleicht sogar noch mehr, als man wirklich benötigt. Aber also andere sind Ausnahmen. Aber die gibt es leider Gottes.
Oh, Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wie sieht es denn aus? Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen von den körperlichen Voraussetzungen gesprochen und ein bisschen über das Equipment. Wie würdest du dich denn vorbereiten vor dem Tauchgang? Also, wo siehst du da wirklich so unterschätzte Sicherheit?
Es gibt Buddy-Teams, die springen einfach ins Wasser, bist du fertig, ja, zack, bumm, rein, rinnen, runter, wieder ruff, ne, wie
Hm.
man so schön sagt. Aber damit ist in der Regel nicht getan, vor allen Dingen, wenn ich mit jemandem tauche, den ich überhaupt nicht kenne. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was hat er für eine Ausrüstung. Und da gibt es so diesen sogenannten Buddy-Check. Und so als Eselsbrücke in Deutsch, Taucher brauchen saubere Luft. Das T steht für das Terrier-Jacket. B steht für Blei, S steht für Schnallen und ja, Luft steht für Luft. Das heißt, ich gucke, wie funktioniert sein Jacket, wie sind die Bleitaschen positioniert, wie kann man die lösen, wo ist der Einlass, wo ist der Schnellablass, wo ist der Auslass, Bleigott, wie kann ich den öffnen, ne? Dass man also nicht suchen muss im Notfall, sondern wirklich schnell den richtigen Griff ansetzt. Dann die Schnallen, gerade bei den Jackets, wie sind die, kann ich das öffnen? Es gibt ja unterschiedliche Jacket-Daten. Und Luft natürlich, ist die Flosse offen. Und da gibt es ja die Regel eigentlich aufdrehen und eine Viertelumdrehung wieder zurück. Es gibt halt viele, die machen das andersrum. Es ist, ich weiß nicht, ob das eine Links-Rechts-Schwäche ist oder, also es kann passieren, also es sollte nicht passieren, aber wie gesagt, man muss halt gucken, ist die Flasche offen, vernünftig offen, also auch mit der entsprechenden Ganze und der Viertelumdrehung zurück. Finimeter kontrollieren, ist die Flasche auch wirklich voll, nicht, dass da nur noch 30 oder 40 Bar drin sind. Atemregler, funktioniert der, auch wirklich dann die Hand nehmen, die Luftdusche drücken, funktioniert der Oktopus, wo hängt der Oktopus, dass ich auch im Notfall schnell weiß, wo ich mich unter Umständen dann auch mal meinen Buddy selber bedienen kann. Relativ selten gemacht, leider Gottes. Also dieser Buddy-Check.
Wahnsinn. Obwohl man das ja eigentlich immer gelehrt bekommt, dass dieser Bodycheck wirklich eigentlich so notwendig ist, bevor man überhaupt ins Wasser geht. Aber die Praxis sieht ja wohl anders aus.
Naja, denk mal dran an die Führerscheinprüfung, ne? Über die Schulter schauen, wer macht das heutzutage noch?
Ja, der berühmte Schulterblick, ganz genau.
Also, ich meine, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber letztendlich, man hat es mal anders gelernt, aber im Laufe der Zeit, entweder man vergisst es oder man denkt nicht mehr drüber nach.
Ja,
Aber beim
was?
Tauchen, bleiben wir mal jetzt noch beim Tauchen, nicht mal beim Autofahren. Briefing. Das heißt, man spricht ab, was machen wir? Wo gehen wir hin? Jetzt links, rechts oben, zum Beispiel an zum Riff. Wie tief gehen wir? Wie sind die Zeichen? Wann signalisiere ich meinem Buddy, dass ich nur noch 100 Bar zum Beispiel habe? Dass man wirklich solche Dinge abspricht, weil unter Wasser hat man nur begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt wenig Zeichen. Das muss ich vorher alles absprechen. Das heißt, dass man wirklich im Notfall oder wenn die entsprechenden Ereignisse das erfordern, auch entsprechend kommunizieren kann.
Ja,
Ganz
total.
wichtig.
Wenn ich die Zeichen nicht kenne, dann kann ich mein Gegenüber auch nicht verstehen, was er mir irgendwie gerade sagen will.
Genau. Ich meine, es gibt ja verschiedene Zeichen, also für Tiere und so weiter. Die muss man nicht alle wiederholen. Aber manche haben dann ganz andere Zeichen, die man auch nicht unbedingt dann immer wissen möchte. Aber wichtige Schau, dass man sich auf eine Tiefe einigt, wo man hingehen möchte. Also wenn man vereinbart, gut, wir machen einen 30-Meter-Tauchgang zum Beispiel, dann erstmal die Voraussetzung, dass beide dazu auch in der Lage sind, auch die entsprechende Qualifikation dafür haben. Aber dann nicht tiefer gehen, wenn man 30 Meter vereinbart hat, dass man dann jetzt dann nicht auf 40 Meter geht, wenn der andere plötzlich auf seinen Tiefmesser guckt, oh, und dann geht das Rädchen im Kopf los, deswegen das, was man vereinbart, auch entsprechend einhalten.
Und am besten ja eben auch vorher besprechen und nicht einfach nur machen, ja, genau.
Richtig. Oder man weiß, da ist ein Wrack oder da ist vielleicht eine kleine Grotte oder so eine Höhle, dass man nicht einfach da reinschwimmt und darauf vertraut, dass der Buddy einfach hinterherkommt, sondern das muss man vorher absprechen. Ist es okay für dich, wenn wir reingehen? Wenn es nicht okay ist, dann signalisiere mir das bitte. Also, dass man wirklich dann sich darauf vorbereitet. Und das kann man nur an Land machen mit der Kommunikation.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Dann aber auch die mentale Stärke. Ne? Bist du fit heute? Ich meine, oder hast du schon was getrunken? Ich meine, das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber leider Gottes in Urlaubsgebieten, gerade in den All-Inclusive-Hotels, ich meine, da ist natürlich die Verlockung, die Versuchung auch groß. Die Frage sollte man stellen, das zur eigenen Sicherheit auch. Gerade wenn man dann einen Buddy hat, den man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat oder nicht kennt oder mit dem noch nie unter Wasser war.
Ja.
Also das soll man sich nicht scheuen, weil letztendlich, wenn einer ein Problem unter Wasser hat, habe ich auch ein Problem als Buddy oder die ganze Gruppe hat ein Problem, wenn es eine größere Gruppe ist mit 3, 4 oder 5 Leuten.
Ja, total. Und ich glaube, da soll man sich auch wirklich nicht genieren, wenn man dann vielleicht ich sag mal, einen Tauchgang geplant hatte und es einem aber wirklich nicht gut geht, dann bleib lieber oben, bleib lieber zu Hause im Hotelzimmer, was auch immer, und sag diesen Tauchgang ab, anstatt dich dann irgendwie zu zwingen oder zu denken, dass irgendwie der Buddy irgendwie sauer ist oder was auch immer.
Und ich meine, es erfordert einen größeren Mut, auch unter Wasser mal zu sagen, stopp, nee, möchte ich jetzt nicht machen. Wie zum Beispiel durch eine Grotte oder so irgendwas. Wenn ich mich unsicher fühle, da jetzt reinzugehen, obwohl es vorher abgesprochen war, aber ich habe in dem Moment ein schlechtes Gefühl, dann erfordert es mehr Mut zu sagen, nee, will ich es nicht, mache ich nicht. Weil wenn ich dann da reingehe und ich kriege plötzlich Panik oder sonst irgendwas, dann beschere ich den anderen auch ein Problem.
Ja, total. Gebe ich dir komplett recht.
Ja.
Ich glaube, diese mentale Aspekte, die darf man wirklich nicht unterschätzen, und da soll man sich auch wirklich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen.
Nein, weil die Dinge, gerade unter Wasser, das spielt sich im Kopf spielt sich da viel ab. Ne? Also ich meine, es ist schon einmal die Beeinflussung durch den Tiefenrausch, durch den Stickstoff, der kann bestimmte Dinge verändern. Und da ist auch keiner gefeit davor. Also auch wer schon viele Tauchgänge hat, kann auch einen tiefen Rausch bekommen. Das hängt auch mit Medikamenten zusammen, wenn ich Antibiotika nehme zum Beispiel. Also verschiedene Komponenten können das beeinflussen. Und da muss man einfach zu sich selber ehrlich sein, auf seinen Kopf dann auch hören und sagen, nee, vielleicht doch nicht. Lass mal lieber bleiben.
Ja,
Ich weiß.
total. Gebe ich dir vollkommen recht. Was ist denn jetzt, wenn wir uns gut vorbereitet haben, wir körperlich in der Lage sind und wir haben auch ein gutes Equipment und alles ist super und jetzt passiert vielleicht trotzdem ein Notfall unter Wasser? Was mache ich denn jetzt dann wirklich, um in so einer Notsituation vielleicht ruhig zu bleiben?
Naja, was ist das Wichtigste für einen Mensch? Er muss atmen. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem auftreten sollte, es klingt jetzt vielleicht wirklich zu einfach, aber im Grunde genommen ist es einfach. Einfach in Ruhe weiteratmen, versuchen, die Lage zu analysieren und dann vor allen Dingen auch schnell zu reagieren. Und ich meine, welcher Notfall kann unter Wasser eintreten? Ich kann keine Luft haben. Muss man eigentlich ausschließen, weil dafür habe ich einen Finimeter, ich kann immer ständig, ne, beobachten. Aber gut, okay, wird der Fall eintreten. Also was muss ich machen? Der braucht Luft. Da gebe ich ihm so schnell wie möglich Luft. Und dann setzt man den Tauchgang nicht fröhlich weiter fort auf der gleichen Ebene oder Tiefe, sondern man geht nach oben.
Ja.
Was kann noch passieren? Panik. Panik gibt es nur eins. Ich muss in dem Moment versuchen, da wirklich ruhig zu reagieren, ruhig zu atmen. Den anderen zwingen, mir in die Augen zu schauen, also der Panik hat, und auch körperlichen Kontakt haben. Natürlich begebe ich mich in die Gefahr, dass unter Umständen der dann auf mich losgeht oder mir den Regler aus dem Mund reißt. Nur, welche andere Möglichkeit habe ich? Also meines Erachtens gibt nur eins, ich hatte solche Situationen auch schon erlebt. Hingehen, zwingen, gucken mir in die Augen, Körperkontakt und nach oben steigen so langsam. Einzige Möglichkeit.
Magst du kurz davon erzählen, was du damals erlebt hattest?
Ja, ich hab schon einige Leute schon als Taucher erlebt, die Panik, also die aufkommende Panik hatten. Und du merkst es dann an der Atmung, ne? Man muss dann halt auch, je tiefer man geht, auch mehr intensiver seine Mittaucher beobachten. Wenn ich merke, hoppla, da stimmt irgendwas nicht, dann nicht lange warten, dann auch wirklich hingehen und dann versuchen, dann will ich dann ein paar Meter nach oben und dann löst sich das meistens dann auch, gerade wenn es aus dem Tiefen herauskommt. Und dann geht man halt langsam nach oben und dann taucht dann im oberen Bereich zu dem Platz zurück, wenn es noch funktioniert, wo man eigentlich hin möchte. Was kann sonst noch passieren? Vereisung im Roten Meer, nicht wirklich. Also in kalten Gewässern kann ja ein Automat vereisen dann, ne, oder auch das Ventil von der Flasche. Aber auch da das Wichtigste, was der Body braucht, ist einfach, das ist Luft. Und die muss ich ihm gewähren oder geben und dann halt so langsam nach oben gehen. Was kann noch passieren? Jemand verliert sein Blei. Ja, kann ich auch nur an die Hand nehmen und mit versuchen, dann in einer Tiefe mit dem dahin zu schwimmen, wo ich eigentlich hin möchte. Wenn es sich anders geht, gehe ich halt mit dem langsam an die Oberfläche. Oben an der Oberfläche Jacket auflassen und man kann dann entsprechend zurückschwimmen. Was kann noch passieren? Schlauch kann platzen. Ja, was passiert dann, wenn der platzt? Da hast du dann eine sprudelnde Quelle um dich herum, aber was passiert da eigentlich nichts? Das heißt, solange du noch den Atemregler im Mund hast, aus dem du atmen kannst, da kann ein Hochdruckschlauch platzen, die Zeit reicht ja immer noch an die Oberfläche zu kommen.
Und selbst wenn nicht, dein Buddy hat bestimmt auch den zweiten Schlauch, wo er dir vielleicht dann auch eben
Richtig,
Luft
ja.
geben kann, ja.
Also wichtig ist, egal was unter Wasser passiert, dass man, also das ist meine Devise, das Problem, was unter Wasser entsteht, kann man auch unter Wasser lösen, muss man unter Wasser lösen, um damit alle Beteiligten sicher an die Oberfläche kommen. Und das ist, glaube ich, der oberste Grundsatz. Und wenn man den beherzigt, dann, ja, kann man, so wie ich jetzt in zunehmendem Alter, etwas größerem Alter noch vor der Kamera setzen.
Genau. Und wichtige Tipps mitgeben. So soll es ja auch sein. Was ist denn, wenn ich vielleicht meine Maske, die geht kaputt, verliere ich, was auch immer. Ich sehe nichts mehr.
Dann kommt der Buddy, nimmt dich an die Hand und du musst dem vertrauen und dann geht es nach oben. Wichtig ist aber, dass du auch ohne Maske atmen kannst. Und das ist das Problem, wo viele ein Problem haben. Das muss man einfach, das sollte man üben, dass man auch ohne Maske unter Wasser atmen und weiterschwimmen kann. Und das geht. Das geht. Ist auch mehr eine Kopfsache. Und wie gesagt, ich habe schon Fälle gehabt, die haben sich wirklich schwer getan, Mit Geduld und kleinen Kniffs kann man auch solche Taucher dahin bringen, dass sie dann ohne Maske unter Wasser atmen. Es geht.
Ja, ich glaube, dass es wirklich der Kopf ist, der einem da wirklich Streiche spielt und dass man das echt dann in dem Moment irgendwie lernen muss oder ausschalten muss oder wie auch immer trainieren muss wahrscheinlich.
Richtig, ja. Wie gesagt, das oberste Ziel ist, Luft zu haben. Und solange
Ja.
ich Luft habe, kann ich unter Wasser eigentlich alles machen.
Ja. Ja, total. Total.
Muss man
Sehr
aber
schön.
erstmal verarbeiten im Kopf, ne? Das ist.
Ich glaube auch, man muss das verarbeiten und man muss das lernen und wie du auch am Anfang ganz richtig gesagt hast, üben, üben, üben. Genau auf solche Situationen eben vorbereitet zu sein. Ich glaube, das ist wirklich das A und O.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Und wenn man das nur mental macht, ich meine, ich bin früher auch Fallschirmspringen gemacht. Beim Fallschirmspringen, da machst du vor jedem Sprung, gehst du das Notfallprozedere durch. Das kann man ja nur theoretisch durchgehen. Du machst es ja beim Fallschirmspringen, kannst du nicht irgendwo eine Notsituation üben, das geht nicht. Du gehst es auch durch, also mental. Beim Tauchen kann man Notsituationen üben. Ich kann Wechselatmung üben, ich kann üben, meinen Buddy den Oktopus zu geben. Ich kann das Maske ausblasen oder ohne Maske atmen, kann ich üben. Ich kann also wirklich im Wasser kann ich eigentlich alles üben,
Ja.
um auf einen eventuellen Notfall vorbereitet zu sein oder mir auch die Sicherheit, die Stärke zu geben.
Ja, 100%ig. Also üben, üben, üben und diese Skills erlernen und dann, das gibt einem ja auch wirklich dann, ich sag mal, so ein Vertrauen zurück, ne? Weil wenn ich das gut übe und wenn ich das gut kann, dann weiß ich auch ganz genau, selbst wenn was passieren sollte unter Wasser, ich kann das ja. Ich habe ja diesen Skill gelernt und ich
Richtig.
weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss und es beruhigt einen ja dann auch selbst irgendwo wieder. Aber wenn ich das vielleicht erst, keine Ahnung, ein paar Mal gemacht habe, was auch immer, vielleicht an der Hand abzählbar, dann ist logisch, dass ich dann natürlich viel schneller auch wieder in Panik verfalle.
Ich meine, wie wir auch nochmal aufs Autofahren zurückkommen. Wenn ich am Anfang meinen Führerschein habe, fahre ich noch relativ unsicher.
Ja.
Klar. Nach 10 Jahren Fahrpraxis oder 5 Jahren, ja.
Ja. Weiß ganz genau, was du machen musst, wo der Blinker ist, keine Ahnung, wo du Gas gibst,
Genau.
wo du bremst.
Ohne drüber nachzudenken.
Ja,
Und das
genau.
ist, glaube ich, Sinn und Zweck auch von allen Dingen, die man macht, also gerade im Sportbereich auch, egal ob das jetzt Fallschirmspringen, Tauchen oder Reiten oder sonstige Dinge sind, dass man einfach die Selbstsicherheit hat und dann automatisch Dinge tut, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und das gibt mir, glaube ich, die größte Sicherheit.
Ich denke auch, ich denke auch. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, die Notfälle, was unter Wasser passiert und was passiert denn danach? Also ich bin wieder der Tauchgang ist beendet, ich tauche auf und alle gehen nach Hause.
Naja, meistens, man ist beendet, dann werden die Klamotten irgendwo gewaschen oder die werden auch gewaschen, kommt darauf an, wo man ist. Dann, wenn es der letzte Tauchgang war, setzt man sich zusammen, trinkt vielleicht noch ein Dego-Bier oder andere gehen unter die heiße Dusche und sind verschwunden. Wichtiger wäre, den Tauchgang, also so ein sogenanntes Debriefing, ein Nachbriefing zu machen, dass man wirklich über den Tauchgang spricht. Wie war es denn? Auch das Erlebnis einfach teilen und jeder hat so eine andere Wahrnehmung auch unter Wasser. Für den einen war der Fisch schon wieder die 30 Zentimeter, für den anderen waren es aber einen kleinen Meter.
Ja.
Also, dass man sich da wirklich halt über die Erlebnisse unter Wasser unterhält, aber auch darüber, was war toll, was war wirklich toll oder was war vielleicht nicht ganz so toll. Vielleicht, dass wir uns missverstanden haben, weil die Zeichen nicht abgesprochen waren. Wir haben 30 Meter vereinbart, du bist aber 35, dass man einfach drüber spricht. Und das macht eigentlich auch das Schöne am Tauchsport aus, diese Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die ist ja nicht nur während der Zeit unter Wasser, sondern beginnt vorher und aber auch nachher. Und wie gesagt, wenn man sich dann ausgetauscht hat, sein Logbuch geschrieben hat und dann noch ein Dego-Bier trinkt, umso schöner ist es eigentlich. Das heißt, jeder geht dann zufrieden mit einem Lächeln aufs Hotelzimmer oder nach Hause oder whatever.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, genau so sollte es auch sein. Denn wenn man eben genau die Dinge nochmal anspricht, die vielleicht natürlich gut waren, ist immer schön, aber auch die Dinge anspricht, die vielleicht nicht gut funktioniert haben, dann weiß man auch, was man ja das nächste Mal, worauf man achten soll, ne? Und womit sich der andere ja dann auch gut fühlt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast.
Aber es ist auch wichtig, dass man sensibilisiert ist für Vorgänge im Körper, dass man auch weiß, Symptome, zum Beispiel bei einer Dekokrankheit, dass man auch entsprechend reagieren kann und sich auch nicht scheuen sollte, dann jemand zu sagen, du, mir geht's nicht gut, ich habe jetzt Probleme bei der Atmung und ich habe hier komische Flecken am Bauch oder sonst irgendwas, dass man auch solche Dinge anspricht und auch dafür Sorge trägt, dann natürlich auch wieder Wasser trinken, nicht nur Bier, nicht nur das Deko-Bier, wobei das natürlich auch Flüssigkeitsaufnahme ist, aber halt nicht so gut wie Wasser, klar, logisch.
Ja, wollte gerade sagen, so, also besser wie Wasser wird es bestimmt nicht. Auch wenn es vielleicht besser
Deswegen.
schmeckt.
Ja, aber ich meine, Wasser kann man nicht ersetzen. Der Körper braucht Flüssigkeit. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viel trinkt denn der Durchschnittsmensch so am Tag?
Also, was er trinken sollte, sind wahrscheinlich so 3 bis 4 Liter, und was er trinkt, ist wahrscheinlich 1 bis 2 Liter maximal.
Richtig, maximal. Und wenn man dann taucht, dann sollte das wirklich dann so 4 Liter. Gerade wenn man so auf Tauchsafari ist, macht am Tag dann vielleicht 4 Tauchgänge sogar, dass man wirklich entsprechend genügend Flüssigkeit zu sich führt und nicht nur das Glas Wein oder das Bier am Abend, weil das zählt dann wirklich dann in dem Fall nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Und was man ja auch nicht unterschätzen darf, jetzt bin ich in Deutschland das ganze Jahr und dann fliege ich in den Urlaub, wo ich da dann 35 Grad im Schatten habe gefühlt. Da schwitze ich ja auch mehr. Das heißt, ich brauche ja dann eh noch mal mehr Wasser eigentlich, um das wieder auszugleichen. Also das ist ja auch noch mal zusätzlich so ein Thema, ne?
Ja, du verlierst ja auch beim Tauchen über die Atmung verlierst du sehr viel Flüssigkeit, ne? Weil die Luft, die wird ja befeuchtet und dadurch verliert man auch viel Flüssigkeit, ne?
Ja. Also
Wenn ich
trinken,
also am
trinken,
Tag 4 Stunden
trinken.
im Wasser bin oder 3 Stunden, dann erreichen 2 Liter nicht mehr.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, und wie gesagt,
Ja.
es ist ja trotzdem dann auch körperliche Betätigung auch nochmal. Also selbst wenn wir jetzt keinen Sprint machen und trotzdem ist es ja anstrengend, und ich bewege meinen ganzen Körper, das ist ja ein Ganzkörpertraining. Und auch da wieder brauchen wir wieder Wasser.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich dann einen Tauchgang hinter mir habe, wo dann am Tauchblatt viel Strömung war, so dass ich wirklich mich anstrengen musste. Und ja, da fordert der Körper seinen Tribut, ne? Also auch was die Flüssigkeit anbelangt.
Ja,
Ist so. Sonst kann man sie
total.
nicht mitmachen. Weil, und das ist nochmal, was ich am Eingehen gesagt habe, Tauchen soll ja Spaß machen. Aber wie alles andere auf dieser Erde, ich muss, oder in unserem Leben, es gibt Regeln, die muss ich einhalten. Wenn ich die nicht einhalte, dann ja, muss ich entsprechende Konsequenzen tragen.
Ja, und dann kann es halt auch zu Komplikationen führen, und das wollen wir auch einfach nicht, weil wir wollen ja Spaß
Richtig.
am Tauchen haben. Genau.
Eben. Dafür ist das Tauchen auch viel zu schön und viel zu ja, entspannt normalerweise.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und du hast ja heute auch ganz viele Tipps mitgegeben. Wenn wir die einhalten, bevor wir tauchen gehen und während dem Tauchen, dann sollte ja auch wirklich eigentlich alles überhaupt gar kein Problem sein.
Normalerweise nicht, ne? Das ist richtig, ja. Ja.
Sehr schön, sehr gut. Wenn du jetzt unseren Zuhörern noch eine Sache zum Ende der Folge mitgeben wollen würdest, egal was es ist, was würdest du mitgeben wollen?
Genießt das Tauchen. Aber genießt es wirklich dann, wenn ihr auch die Selbstsicherheit habt. Oder ihr könnt es nur dann genießen, wenn ihr die Selbstsicherheit habt. Und nochmal, das geht nur durch Üben, 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 Üben. Und letztendlich, es gibt für mich wirklich wenig schönere Dinge als das Tauchen, wenn man gerade hier auch im Roten Meer oder auch im Indischen Ozean oder Bali, wo wir vertreten sind, einfach mal so eine Stunde weg vom Lärm, von dem Trubel, einfach nur diese Ruhe, diese Stille, diese Schwerelosigkeit zu genießen. Das ist eigentlich das, was ich jedem irgendwo wünsche, dass er das so genießen kann.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort auch. Einfach das Tauchen genießen und an ganz viele verschiedene Orte fahren, fliegen, was auch immer, um
Richtig.
ganz viele Erinnerungen zu sammeln.
Richtig, ja.
Ja, ganz genau. Und Falls ihr auch ganz viele Erinnerungen sammeln möchtet, dann verlinken wir logischerweise hier auch in den Shownotes mal die Orca Dive Clubs. Dann könnt ihr mal stöbern, wo auf der ganzen Welt die denn ihre Basen so verteilt haben und was es da alles für richtig schöne Tauchplätze und Urlaubsorte gibt. Und dann seid ihr mit einem Klick direkt auf der Webseite und könnt euch das angucken. Und für diejenigen, die das gerade hier auf YouTube streamen, natürlich hier auch in der Infobox mit einem Klick seid ihr direkt da. Wolfgang, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute im Tauchtalk warst. Es war mir ein Fest.
Danke für die Möglichkeit und nee, hat mich sehr gefreut.